Ich habe für heute Morgen als Predigtext zwei Verse ausgesucht aus dem 104. Psalm. Das ist ja so ein ganz großes Loblied auf den Schöpfer und seine wunderbaren Taten. Psalm 104, Vers 17 und 18. Psalmbeter bleibt stehen an gewissen Bildern, die er sieht. Und dort spricht er von den Bäumen, den Zedern des Libanons. Und dann heißt es dort, dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Glipdachs. Herr, dein Wort spricht zu uns. Tu du dies auch heute. Amen. Für die unter uns, liebe Schwestern und Brüder, die jetzt ihren Urlaub hinter sich haben, die sind jetzt dabei, wieder ihre Dias zu rahmen und dann die einzelnen Eindrücke zu ordnen. Da geht's ja oft so, unter dem vielen, was man gesehen hat, bleiben einem dann solche Bilder, die man auch auf dem Film festgehalten hat, besonders eindrucksvoll. Vielleicht sind das nur so kleine Szenen, die man während des Urlaubs in der Fülle der Eindrücke nur so am Rande wahrgenommen hat. Aber jetzt hat man es ja, dass man es immer und immer wieder sehen kann. So geht's dem Psalmbeter hier, wenn er Einzelnes von den vielen Eindrücken der herrlichen Schöpfung Gottes herausgreift. Wenn er plötzlich das rühmt und erwähnt, er sieht die Vögel, die dort in den Bäumen nisten, er sieht den Steinbock, wie er über die Felsen springt und er sieht den Glipdachs, wie er in die Felsspalten schlüpft. Vielleicht hat einer gedacht, was ist jetzt bloß heute Morgen in dich gefahren, dass du ausgerechnet das als Predigtext gewählt hast. Ich meine, dass es ganz gut ist. Es gibt ja Strömungen immer wieder unter den Christen, da tun Leute sehr schwer, sich zu freuen. Und manche sehen es sogar als einen Fortschritt und als eine Größe des Glaubens an, wenn sie sich weitmöglichst zurückziehen von all den schönen Eindrücken. Jemand erzählte mir mal, dass er als Kind nur schwarze Kleider anziehen durfte. Zeichen seines Christseins, das wäre grausam. Ich sehe es auch nicht als sehr christlich an, wenn man sich in Höhlen zurückliest oder in Verliese einschließen lässt, sondern wir sollten die Welt um uns her entdecken. Und das hängt dann ganz eng damit zusammen, gerade weil wir die Bibel haben, weil wir das Wort Gottes kennen, gerade weil Gott zu uns redet, dann erschließt sich für uns auch die herrliche Schöpfung. Der Gott, der durch sein Wort zu uns redet, hat diese wunderbare Welt geschaffen. Und wir sollten Augen haben, auch seine Hand dort zu erkennen und ihn zu preisen und zu rühmen. Und man kann in diesem wunderbaren Sommer doch nicht als Christ hindurchgehen, ohne hier nicht einzustimmen und zu sagen, ich möchte stehen bleiben und das rühmen und entdecken und auch über all den Eindrücken dort meinen Gott preisen und sein Lob singen. Auch wenn all die Bilder hinter ihnen noch liegen, die Weite des Sternenhimmels, die Größe dieser Welt, die wir nicht fassen können mit unserem Kopf. Die Gletscher und die Alpengipfel, die Seen und die Meere. Und jetzt reden wir doch nicht bloß von der verseuchten Welt. Es gibt noch so viel schöne Welt, die Gott bewahrt hat und die er uns schenkt, die wir genießen dürfen zu seiner Ehre. Ich will zuerst einmal davon reden, welch eine Vielfalt. Wenn in diesem Psalm diese drei Tiere hier herausgegriffen werden, ja, irgendwie blieb der Blick dieses Beters daran hängen. Was er mit Reiher gemeint hat, ist zu vermuten, nach den Wörterbüchern, die ich gewälzt habe, war es wahrscheinlich der Storch, den man auch dort oben auf den Golanhöhen noch heute zu Hunderten treffen kann, mit seinen großen Schwingen, wenn er fliegt und wenn er dann sein Nest baut. Er spricht von der Gemse, vom Steinbock. Und er spricht vom Klipptax. Jetzt müssen die Biologen muss ich mich entschuldigen. Ich bin nicht so spezialisiert wie die. Ich habe ein wenig nachgelesen. Ein ganz merkwürdiges Tier, der Klippschliefer, das eigentlich in die Gruppe, ja, ganz nah zu den Elefanten gehört und doch wie ein Murmeltier nur so groß ist. Ein Huftier, ein Wiederkäuer. Man kann sich ja plötzlich begeistern, wenn man die Geheimnisse eines solchen Tieres beobachtet, das eben nicht ist wie die Kaninchen. Völlig anders. Und nicht seine Höhlen gräbt da irgendwo im Sand, sondern, ich las noch in Brems Tierleben, bis zu 5 Meter hohe Steilfelsen erklimmt und herunterspringt und dann dort in den Felsen seine Zuflucht hat. Jedes Tier ist ganz anders. Was soll das für uns heute Morgen? Siehst du nicht, wie Gott schafft? Es gibt überhaupt nichts Gleiches, und selbst innerhalb den Tierfamilien, oder schau nur ein Blatt an. Welches Blatt ist dem anderen ganz gleich? Jedes Werk Gottes ist verschieden, anders. Es gibt überhaupt nichts, was ganz gleich ist. Unsere Zeit ist ja heute geprägt von sozialistischen Gedanken, und da können schon der kleinste Junge herplappern, alle Menschen sind gleich. Sicher, sie haben gleiche Rechte, aber gleich sind sie überhaupt nicht. Das sind grundverschiedene Leute. Jeder von uns ist ganz anders geschaffen, und das ist ja oft die Ursache unserer vielfachen inneren Spannungen, dass wir andere sehen und sie nachäffen wollen, dass wir sie beneiden und sagen, der tut so leicht mit seiner Art, dem anderen fällt alles dazu, warum kann der andere das so? Wie wenn ein Klipptax da sitzt, er, der auf dem Boden kreucht und denkt, der Storch, der kann mit seinen Schwingen so schön fliegen. Und dann würde er richtig depressiv werden, dass er nicht fliegen kann. Ach, wahrscheinlich sind die Tiere viel weiser, dass sie wissen, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und ich meine, dass das bei uns in unserem Glauben oft zu kurz kommt. Dass wir das uns nie richtig vergegenwärtigen. Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin, mit meinen Behinderungen, mit meinen Schwächen, mit dem, was ich nicht kann und was mich versagt bleibt. Sehr interessant, dass all die Tiere geschaffen sind für den Lebensraum, wo sie leben. Der Reiher, der sich im Sumpf bewegt, und der Klipptax, der die Felswände klettern kann, und die Gemse, die dann noch die großen Sprünge macht. Ist dort nicht das große Missverständnis bei unserem modernen Denken der Evolution? Wenn man immer sagt, ach, die Tiere, die haben sich immer wieder angepasst auf die widrigen Umstände. Sind sie so stark, dass sie sich anpassen können? Ich bin's nicht. Ich glaube auch, dass dort der entscheidende Denkfehler heute liegt. Dass man immer meint, ach, die Starken haben überlebt und die Starken sind mit allem fertig geworden. Das kann wirklich eine Frage sein, ob wir heute noch mit den Krankheitsbedrohungen unserer Zeit fertig werden, mit den tödlichen Gefahren, die der Mensch selber geschaffen hat. Das stimmt gar nicht, dass die Starken überleben. Ein Krankheitskeim streckt den Stärksten nieder. Wir sind sehr schwach. Und ich finde das sehr tröstlich, dass uns Gottes Wort sagt, er hat uns geschaffen für den Lebensraum, für den er uns vertauglich hält. So wie Gott die Tiere in ihren Platz hineinstellt. Sie brauchen nicht aus ihrer Rolle heraus, den sollen sie füllen. Du bist in einen Lebensraum hineingestellt. Kennst du den, was Gott von dir will? Weißt du überhaupt das genau? Viele junge Leute, die zermartern sich oft mit großen Plänen und sagen, wenn ich einmal ausgelernt habe, wenn ich studiert habe, lebe doch heute das Lob für deinen Herrn und lass den nächsten Tag ganz ruhig auf dich zukommen. Nimm dir ein Beispiel von der Sorglosigkeit dieser Tiere, die auch Jesus erwähnt hat. Und ich verstehe es, den Paul Gerhardt, wenn er, der so oft depressiv war und schwermütig war, sagen kann, dass er seine Augen hinausschweifen lässt in den Bäumen, in überall ist meine Weide, auf der See, in den Büschen, überall, ich sehe das und das tröstet mich, dass Gott, der da draußen in der Tierwelt sorgt, auch mich versorgen wird. Das ist doch für ihn überhaupt kein Problem. Ich brauche das gar nicht meistern. Das wäre falsch, wenn ich mich behaupten müsse, sondern er hat mir die Gaben gegeben, mit denen ich leben kann und mit denen ich auch den Raum ausfüllen kann, in den er mich hineingestellt hat. Gott hat mir die passende Form gegeben. Ich glaube nicht, dass ich mich weiterentwickeln muss. Ich darf so leben, wie ich bin. Und ich muss erkennen, mit der Reife meines Lebens, was ich nicht kann und was ich nicht zu können brauche. Die Vielfalt, die Gott geschaffen hat, ist für uns immer wieder erfreulich. Warum leben wir heute in einer Zeit, wo alles gleich gemacht wird? Alles muss in eins hineingepackt werden und Gott liebt die Vielfalt. Auch die Vielfalt der christlichen Gemeinden in ihrer ganz Verschiedenartigkeit. Die ganz andere Art dessen, der neben dir sitzt, der Gott ganz anders preist mit seinem Leben und der doch ihm dient. Frau und Mann sind eben doch verschieden in ihrer Art. Nicht, dass einer über den anderen sei. Jeder ist mit den gleichen Rechten beschenkt, aber verschieden in seiner Art, auch mit den Gaben ganz verschieden. Du wirst nach deinen Gaben gerichtet, die dir Gott gegeben hat. Und noch einmal aus einem Paul-Gerhardt-Lied: Gib dich zufrieden und sei stille, ein wunderschönes Trostlied, wo er dann sagt, der allen Vöglein in den Wäldern ihr bescheidenes Körnlein weiset, der Schaf und Rindern in den Feldern alle Tage tränkt und speiset, der wird viel mehr dich einsgen füllen und dein Begehr und Notdurft stillen. Gib dich zufrieden. Jetzt nimm doch du deine Rolle an und deinen Platz. Wo hat dich Gott hingestellt? Was ist dein Lebensauftrag? Bist du verheiratet oder bist du ledig? Es kommt gar nicht drauf an, jetzt nach was anderem sich zu sehnen. Wo Gott dich führt, ist dein Raum. Dort will er dich segnen. Dort sollst du das Lob Gottes singen können und dort sollst du ihm dienen mit deinem ganzen Leben. Und das ist mir auch eine große Hilfe, weil oft denke ich auch, der andere, der kann das viel charmanter als du. Der hat eine Wesensart, einen Charakter, der viel mehr den Menschen gefällt. Der ist so ein freundlicher und gütiger Mensch. Wenn Sie einmal die Geschichte anschauen, wie Gott die Menschen gebraucht hat. Martin Luther war ein Feuerkopf und Melanchthon war so ein sanfter Mann. Vielleicht hat Luther manchmal gedacht, ich wollte sein wie Melanchthon. Der hat so eine diplomatische Art. Hätte Luther diese Art gehabt, hätte Gott ihn nicht gebrauchen können. Gott brauchte ihn mit seiner Eigenart. Genau so, wie er war. So hat ihn Gott gebrauchen können. Er hat sie in Dienst genommen. Und so müssen sie Ja sagen zu ihrem Wesen, zu ihrer Art. Nur das Sündige wollen wir wegtun. Das, was wider Gott ist, das wissen wir. Den Ungehorsam und den Trotz und den Neid und den Hass. Der ist nicht Gott gewollt. Aber unsere Gaben, so wie Gott sie uns gegeben hat, die wollen wir entdecken in der ganzen reichen Vielfalt, wie er sie uns schenkt. Aber jetzt kommt eine zweite Beobachtung in diesem Vers 17 und 18. Er redet nicht bloß von den verschiedenen Tieren, von Storch und Gämse und Klippdachs, sondern alle haben ihr Nest. Alle haben ihr Nest. Ja, selbstverständlich. Wir reden heute natürlich nur ganz banale Selbstverständlichkeiten, aber wir sollen drüber wieder staunen lernen. Natürlich haben alle Tiere ihr Nest. Warum brauchen die ein Nest, wo sie Junge hecken? Die Tiere könnten nicht leben ohne Nestwärme. Die Vögel, die ihr Nest so bauen, dass sie möglichst wenig von den feindlichen Tieren dort gefunden werden. Und dann wird genau dieser Klippdachs erwähnt, ein Bergtier, der dort bis in die Höhen zu 3000 Metern leben kann, ein afrikanisches Tier hauptsächlich, und der offenbar ganz kunstvoll seine Nester anlegt in den tiefen Felsspalten, wo ihn niemand mehr stören kann. Dort zieht er sich zurück. Eine Erdhöhle wäre ihm viel zu gefährlich. In den Sprüchen Salomos kommt der Glipdachs, oder in manchen Bibeln auch fälschlich mit Kaninchen übersetzt, aber wollen schon richtig übersetzen. Der Glipdachs kommt dort noch einmal vor. Das heißt, der Glipdachs ist ein schwaches Tier und dennoch baut er sein Haus in die Felsen. Was heißt das denn dennoch? Wird gesagt, es ist eigentlich ein unbedeutendes Tier. Glipdachse sind nicht wichtig. Von Elefanten zu reden, von Löwen und Tigern und Pferden. Das ist wie das Kind, wo vom Religionsunterricht nach Hause kam und abends gebetet hat, als sie davon gesprochen haben, dass wir alle Schäflein in der Herde Jesu wären. Da hat das Kind gebetet: Herr Jesus, wenn du mich schon zum Tier machen willst, dann mach mich wenigstens zu einem Pferd. So denken wir ja manchmal, das Große ist doch etwas Bedeutendes, aber das Kleine, was ist so ein Glipdachs, so ein großes Tier, ähnlich einem Murmeltier? Dieses kleine Tier ist klüger als die Weisen und vor allem viel klüger als wir Menschen. Uns fehlt die Geborgenheit, und jetzt können wir heute Morgen alle davon reden. Das ist das, woran wir leiden und worüber wir seufzen. Wir haben keinen Zufluchtsort. Wir suchen irgendjemand. Und wenn wir oft so klagen über die bösen Menschen, mit denen wir zusammen sind, und warum die Gesellschaft heute so kalt und so feindlich ist, uns fehlt die bergende Wärme eines Nestes. Dann oft die Rückerinnerung, wie war das früher noch daheim bei den Eltern, wie war das noch früher als schön, Sehnsüchte, die sich nicht mehr erfüllen lassen, und dann sind wir hinausgeschleudert in dieses Leben, das uns unheimlich und fremd erscheint. Nietzsche hat ja das Wort geprägt: die Krähen ziehen schwirren Flug zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Die kleinsten Tiere, von denen man gar nicht viel sagen kann und die nicht viel Nützliches tun, die den Menschen in vielem unterlegen sind und die längst nicht diese Stellung haben wie wir, die wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die sind weiser als wir. Sie suchen zuerst ein Nest. Sie suchen zuerst ein Nest. Und dann graben sie in den Felsspalten. Wie mühen sich die Vögel, wie sie ihr Nest gebaut haben, und tragen die Zweige zusammen. Wo ist dein Zufluchtsort? Und darüber möchte ich jetzt einfach übergehen und Sie fragen: Wo ist Ihr Zufluchtsort? Wo bergen Sie sich, wenn Sie an den Tieren vorbeigehen und sie beobachten? Vielleicht fällt das Ihnen in Zukunft einfach ein, wenn Sie die Höhlen sehen, die graben, denken Sie, die haben das eigentlich ideal. Und dann sollen ihnen all die Worte einfallen: Unter dem Schatten seiner Flügel finde ich Zuflucht. Die Glipdachse sind schwach und dennoch haben sie ihre Zuflucht in dem Felsen. Ach, wenn ich mich doch so in der Nähe Jesu bergen könnte, meine Zuflucht finden könnte. Ach, wenn ich doch jetzt einfach das auch so hätte bei mir in meinem Leben, dass ich in den Ängsten und Nöten so ganz geborgen wäre. Ein Freund von mir, der zu einer dieser großen Herzoperationen, dieser Herzklappenverpflanzungen ging, hat es so schön erzählt, wie gerade da, wo er durch die Schleuse hindurchgehoben wurde, der Krankenpfleger ihn anspricht und er erkennt ihn und er merkt, er ist auch ein Christ, und wie sie noch miteinander beten, und sagt: Ich war so von einer großen Freude umgeben. Wir konnten uns noch so schön unterhalten, bis mein Bewusstsein weg war. Ich wusste, ich bin in den Händen Gottes geborgen. Ich wollte keine Minute in dieser Welt leben ohne ganz feste Zuversicht: Gott schützt mich. Nichts kann mir geschehen. Leben Sie anders. Wie kriegen Sie das überhaupt hin? Wie können Sie die langen Nächte durchwachen, wenn Sie nicht den Frieden der Geborgenheit Gottes haben? Jetzt möchte ich Ihnen einfach nur helfen, woran das liegen kann. Warum tun wir denn so schwer, dies jetzt in unserem Leben umzusetzen? Vielleicht ist das wirklich bei den Tieren ein wenig anders. Ich kenne die Psyche eines Tieres nicht so gut. Aber vielleicht denken sie weniger. Wissen Sie, unsere Gedanken sind manchmal schon abenteuerlich. Wenn ein Klippdachs denken würde, darf ich überhaupt in die Felsspalte? Ist das auch für mich richtig? Und ist das ein Bergungsort? Und ist man wirklich dort geborgen? Wie viel Fragen wälzen wir in unserem Kopf? Und wir kommen nie weiter. Für viele ist überhaupt ihr Christenleben nur ein Gedankenspiel. Sie beschäftigen sich damit, sie denken darüber nach. Bei den Tieren ist es Lebensgrundlage. Die praktizieren das. Die Tiere tun das einfach. Und das haben sie uns voraus. Sie laufen in die Spalte und sie erleben, ich bin geborgen. Sie bauen ihr Nest. Jetzt möchte ich Sie auch fragen, ob Sie diese Geborgenheit, die Jesus Ihnen anbietet, nehmen. Ich habe das in der Schriftlesung Ihnen vorgelesen, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Suche du, dass du mit deinem ganzen Leben, mit deiner Berufsarbeit und deinem kranken Körper und was dir sonst noch Sorgen macht, unter der segnenden Hand Jesu steht. Bring du dein Leben mit ihm in Ordnung und still dich unter seine Nähe und Gegenwart. Und dann erlebst du auf einmal, wie er dich birgt in der bösen Stunde. Oder wie David sagt, wenn sich auch ein Krieg wider mich erhebt, so fürchte ich mich nicht. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Und ich kann Ihnen auch gar nichts anderes mitteilen und predigen, als dies, was Gottes Wort Ihnen sagt, zusprechen, sagt, nimm das jetzt als Lebensgrundlage. Wenn morgen bei dir wieder alles so verzweifelt aussieht, dass du sagst, ich weiß gar nicht mehr, wie das werden soll, dann nimm dir doch einen Augenblick und sag, du Jesus bist da, du weißt alles und du führst es herrlich hinaus. Und wenn sie irgendwo in ihrem Leben Abschnitte haben, die sie bewusst im Ungehorsam gegen Jesus leben, bringen sie das schnell in Ordnung. Das wäre ja furchtbar, wenn sie ohne Behütung und ohne Schutz leben. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Das ist die Not der Menschen, dass sie oft ohne Schutz leben. Vielleicht ist das irgendwo bei uns ein ganz vermessener Gedanke. Ich möchte selbst mein Leben führen und das selber machen. Ich möchte Gott gar nicht bemühen. Und dabei kommen wir nicht weiter wie alle andere Geschöpfe. Es wartet alles auf dich, Herr. Es wartet alles auf dich. Und sie leben alle von der wunderbaren Güte Gottes. Und es müsste schon über den vielen Versäumnissen unseres Lebens und über der handfesten Schuld, die uns immer wieder anklagt, doch gar keinen anderen Platz geben, als dass wir sagen, Herr, ohne dich geht gar nichts. Ohne dich kann ich nicht. Machen Sie ihn, Jesus, zur Lebensgrundlage. Und er will Sie bergen und schützen. Er ist ein Fels. Wenn schon die kleinen Klippdachse wissen, wie man in dieser Welt nur existieren kann, dann sollten sie es wissen, wie man überhaupt nur das Leben bewältigen kann. Ich komme oft auf den Friedhof und merke, wie verzweifelt Trauernde sind. Ich habe mal mit einem Bekannten gesprochen, habe gesagt, das erschüttert mich immer, wie die Menschen ganz durcheinander sind, wenn die Nähe des Todes in ihre Familie einbricht. Dann sind sie ganz hilflos. Dann sagt er plötzlich, meinst du bloß angesichts des Todes? Ich sage, du hast recht. Wir sind ja hilflos in all den Nöten. Wenn morgen Krankheit kommt, wenn andere Schwierigkeiten auftauchen, wenn Menschen gegen sie stehen, wir sind doch überhaupt hilflos. Wir brauchen die bergende Nähe Jesu. Ich möchte schließen mit dem schönen Vers aus dem Lied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, wo es dann heißt, weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Auch für sie? Hoffentlich. Amen.